Der richtig brutale Innovationstreiber in der künstlichen Intelligenz ist der militärisch-technische Komplex. Und wir reden nicht davon. Ich will eigentlich nicht, dass die Selbstschussanlagen der DDR nur ein Dreck waren gegen das, was wir heute tun könnten. Ja? Denn das ist etwas, wovor wir viel mehr Angst haben müssten, als davor, dass wir Ebene 4 der künstlichen Intelligenz erreichen und irgendein sicher nicht menschlich aussehendes Wesen uns irgendwie verbraucht.
Sie hören den Podcast Humane KI. Eine Reihe zu aktuellen Fragestellungen und Dilemmata rund um das Thema künstliche Intelligenz in Verbindung mit den Menschen. Weitere Informationen unter humane-ki.de. Diese Gesprächsreihe ist eine Produktion der Camphausen Media und dem IPKG Ottersberg. Mit ihrer Moderatorin Gabi Becker.
Ein ganz herzliches Hallo. Ich bin Gabi Becker und freue mich sehr auf das Gespräch heute mit unserem Gast, Professor Peter Sachsenmeier. Er ist Präsident des Internationalen Innovationszentrums in Wuhan und auch der akademische Leiter der dortigen Hankou-Universität. Er ist ein Stratege, Experte für komplexes Technologiemanagement, ein Industrie 4.0-Experte und Visionär. Er ist auch Mitglied der Nationalen Deutschen Akademie für Technologiewissenschaften, AKATEC, und hat sich international an Smart City-Projekten beteiligt. Peter, mir geht fast die Luft aus bei den ganzen Titeln, die du hast. Wahnsinn, ich bin schwer beeindruckt. Du hast ja, wenn ich das richtig verstanden habe, vor der Pandemie tatsächlich einige Jahre auch in China gelebt, in Wuhan. Und jetzt muss ich dich das fragen, also tut mir leid, das geht gar nicht anders. Was war da los? Was ist da passiert? Du warst sozusagen direkt vor Ort. Ich möchte jetzt mal aus erster Hand hören, was ist deine Sicht auf das Virus?
Ah, die ist einfach. Die ist einfach, weil ich zuletzt zur Jahreswende 2019-2020 in Wuhan war. Ich bin am Weihnachtsabend 2019 von Wuhan über Beijing über einen leeren Weihnachtsabend Flughafen in Warschau nach Riga geflogen und kriechte dort die schlimmste Grippe meines Lebens.
Aha.
Und ich nehme an, dass ich, wenn ich nicht Patient 0 war oder 1, dass ich zumindest Patient irgendwie im niederstelligsten Bereich war. Und ich habe auch gleich meinen besten Freund in Riga angesteckt. Der und seine Frau kriegten auch anschließend eine schreckliche Grippe. Keiner von uns wusste, dass es Covid ist.
Klar.
Und Roche hat erst im Mai 2020 einen Test herausgebracht, mit dem man messen konnte. Ich habe das im Juni gemacht und bis dorthin hatten sich meine Antikörper schon wieder verlaufen. Ich hatte allerdings dann das ganze 2020 über Long-Covid, also mit Abgespanntheit und Antriebslosigkeit. Das hat sich irgendwann verlaufen und plötzlich im Oktober, November 2020 konnte ich die Treppen wieder hochstürmen.
Okay, du bist in China, in Wuhan, weil du dich beschäftigst mit künstlicher Intelligenz. Also du bist ja sozusagen der absolute Experte auf diesem Gebiet. Und wie ist der Stand? Vielleicht sogar auch aus deiner Perspektive, weil du hast ja auch den Vergleich China-Deutschland.
Ja, das stimmt. Also ich muss zum Hintergrund erzählen, ich bin dort der Präsident des Innovationszentrums und in diesem Innovationszentrum habe ich nochmal etwas über 70 Professoren. Und ich habe Arbeitsgruppen zu künstlicher Intelligenz, ich habe Arbeitsgruppen zu Blockchain, ich habe Datenspezialisten und die wiederum haben Netzwerke. Und außerdem bin ich in China bekannt. Als Mitglied der Nationalakademie bin ich ein Gelehrter des Kaisers. und auch für unsere Uni richtig wichtig und wertvoll. Es gibt, das weißt du vielleicht von Wuhan nicht, in Wuhan 90 Universitäten. Wir haben 1,6 Millionen Studenten in der Stadt.
Wie viel? Millionen. 1,6 Millionen.
6 Millionen Studenten in der Stadt.
Wow. Ja.
Das heißt, wir haben auch jedes Jahr 400.000 Graduierte mindestens.
Ja, ja. Wahnsinn.
Das kannst du dir nicht vorstellen. Also das, wir könnten allein mit den Studenten und den dazugehörigen Restaurants und Läden brauchte es in Berlin gar nichts mehr zu geben.
Wahnsinn. Aber das ist eine unheimlich junge Stadt dann vermutlich auch. Und heißt, die leben ja dann auch mit künstlicher Intelligenz, ne?
Ja, natürlich. Also wegen dieser Studenten ist es jung. China ist, obwohl wir immer hören, es sei eine überalternde Gesellschaft, gerade deswegen in Wuhan auch jung. Also sowieso in meiner Umgebung, du musst dir vorstellen, ich bin von 30.000 jungen Leuten umgeben. Und die chinesischen Studenten sind noch jünger als unsere Deutschen. Also die sind mit 22 fertig.
Oh, okay. Ja, extrem effektiv. Ne? China ist ja, das wissen wir ja. Das ist, glaube ich, schon rübergeschwappt, dass wir das wissen.
Ja,
okay. Aber sag doch mal, wie hat sich denn dieser Arbeitsalltag dann in China durch KI verändert? Also das muss ja dann gut zu spüren sein.
Also jetzt kommen wir auf eine interessante Geschichte. Du musst dir vorstellen, in China werden alle Dinge, die technologisch interessant sind, durch eine Hyperfinanzierung unterstützt. Das heißt, wenn einmal ein Thema ausgegeben wird, dann läuft dieses ganze Land diesem Thema hinterher, und zwar mit rasender Geschwindigkeit. Die Chinesen hatten etwa 2015, 16 ausgerufen, dass sie jetzt ganz viele Sachen selber machen wollen. Und ein wichtiger Teil war, dass die plötzlich erkannt haben, dass künstliche Intelligenz ein Thema ist.
Mhm.
Und dann haben die ausgerufen, dass sie jetzt doch Weltmarktführer in der künstlichen Intelligenz werden wollen.
Mhm.
Und da sind sie noch auf dem Weg. Aber du musst dir vorstellen, wir sind jetzt gerade in einem zweiten Programm der Bundesregierung zu künstlicher Intelligenz, und dieses zweite Programm ist noch nicht einmal mit Inhalten gefüllt. Jeder weiß, dass es kommt. Die einschlägigen Forschungseinrichtungen bewerben sich, aber bei uns ist das noch lange nicht raus. In China, wenn das ausgerufen wird, dann wird sowohl auf privater Ebene als auch auf institutioneller Ebene bemüht, sich da einzuklinken. Und die großen Städte in China sind die Transmissionsriemen dieser Bewegungen. Was natürlich passiert, wenn alle auf einmal losgehen, ist, dass auch viel ins Leere läuft. Ja, also meine eigene Schätzung war, dass, ich hatte ja auch drüber nachgedacht, meine eigene Schätzung war, dass für ein richtig substanzielles nationales Zentrum für künstliche Intelligenz man mehr oder weniger 5 Milliarden Euro braucht. Ich erinnere mich nicht genau an die Zahl, aber es waren, glaube ich, 56 Städte, die sofort erklärten, dass zukünftig ihr Hauptaugenmerk, ihr wirtschaftliches Hauptaugenmerk, die künstliche Intelligenz sei.
Wow, ja.
Und wenn du dann vorstellst, dass plötzlich in 56 Städten jeweils 5 Milliarden organisiert werden müssten, ja, für einen Anfang, dann kannst du dir vorstellen, das ist doch eine, sind Hauptgeneralsanstrengungen, aber die sind passiert.
Kannst du denn mal ein paar Beispiele sagen? Also, weil was ist das denn tatsächlich, was da passiert?
Ja, jetzt, also was tatsächlich richtig gut funktioniert, ist alles, was mit Konsumenten, Konsumentenverhalten und marktseitigem Analysen zu tun hat. Da sind die Chinesen richtig gut. Also ihr WeChat, also ihr soziales Medium, über das alles läuft, ist richtig gut. Die optische Erkennung ist wahnsinnig gut, wie wir wissen. Also ich habe ein paar Mal versucht zu zicken, aber schon am Flughafen wirst du freundlich gebeten, dich nochmal zu verewigen. Und von daher brauche ich mir gar keine Sorge zu machen, ob die jetzt ein Foto von mir haben oder nicht. Ja?
Haben sie sicher, ja.
Ja.
Für die Ewigkeit,
also,
ja.
Was wir ganz sicherlich sagen müssen, es gibt 4 Niveaus von künstlicher Intelligenz. Das, was wir heute als schwache KI ansehen, ist eigentlich nur eine kluge, intelligente Nutzung von Datenbanken. Also dieses erste Niveau ist Datenbanken organisieren, abfragen und so weiter. Ja? Und natürlich ist auch in China bei diesen 56 Initiativen ganz viel Banales eingeflossen. Ja? Also nichts, was wir heute nicht könnten. Unter Umständen machen wir es nicht gut, aber das ist jetzt das, was immer noch unter KI läuft. Auf einem zweiten Niveau geht es zunächst mal darum, dass wir über Machine Learning arbeiten. Das heißt, wir versuchen, unsere Computermuster erkennen zu lassen. Ja, dass wir, also wir versuchen, statistische Methoden anzuwenden, wir versuchen, Verbesserungen durch Erfahrungen einzubringen und wir versuchen, unseren Maschinen beizubringen, zu lernen. Mhm. Und auf dem dritten Niveau, nach oben jetzt, gibt es Deep Learning. Das heißt, wir versuchen, über Algorithmen, über mehrschichtige sogenannte neuronale Netze, versuchen wir, Dinge zu finden, die wir nicht so einfach gesehen haben. Also uns unbekannte Muster. Und erst auf einem vierten Niveau, und dieses, das ist bis heute inexistent, versuchen wir, menschliches oder sogar übermenschliches Bewusstsein nachzubilden.
Die Selbstwahrnehmung.
Und das heißt, in dieser Hyperfinanzierung der Chinesen sind die ersten drei eingeflossen. Allerdings natürlich zunächst mal das ganz primitive Organisieren von Datenbanken. Also wie gesagt, da ist viel passiert, aber es ist nichts passiert, was jetzt so außerordentlich und außermenschlich sei.
Okay, ich verstehe.
Also worauf ich hin wollte war, ich hatte ja auch vorgeschlagen zu sagen, zu viel versprochen, zu wenig geliefert. Ja. Wenn wir KI angucken, dann wissen wir, dass dieses Thema künstliche Intelligenz immer darunter gelitten hat, zu viel zu versprechen und zu wenig zu liefern. Und wie gesagt, diese starke KI mit Bewusstsein, da sind wir ein ordentliches Stück von weg.
Okay, aber das ist ja das, wo viele auch, wo sich viele Ängste generieren, ne?
Also ja, ich spreche mal den obersten Angstgrad an. Der oberste Angstgrad in Europa ist, dass irgendwie so ein nicht erkennbares Wesen plötzlich meinen Wohnungsschlüssel hat und hier reinkommt und mich übernimmt, ja? wobei ich sagen muss, ich habe so viel Papier, da können erstmal aufräumen und dann die Küche in Ordnung bringen und so. Also es gibt genügend zu tun. So, und also ich habe mich immer gewundert, warum sind die Chinesen nicht auf diesem total angsterfüllten Trip wie die Deutschen? Und dann habe ich erkannt, das hängt mit dem Schreiben zusammen. In China schreibst du Symbole und das chinesische Symbol für künstliche Intelligenz ist hübsch nachgemacht und sieht so aus. Das ist das Zeichen für Mensch und das ist das Zeichen für Intelligenz.
Also es sieht fast aus wie AI, nur ohne den Strich im A, ne? Genau.
Ja, nur ein bisschen opulenter.
Ja.
Und die Chinesen lernen also, dass künstliche Intelligenz Intelligenz ist wie Menschen.
Ah, okay.
Nicht übermenschlich, sondern wie Menschen. Und deswegen haben sie völlig zu Recht diese niedrigschwelligere Angst, ja? Also die niedrigschwelligere, die jetzt auch durch Pandemie und die Ausfälle in der Industrialisierung und so weiter gerechtfertigt sind. Ja, wenn die künstliche Intelligenz alle Jobs macht, was habe ich dann für einen Job?
Super Frage, ja.
Aber die Chinesen haben wegen der Schreibweise von künstlicher Intelligenz nicht automatisch noch die Superangst. Und außerdem kommt einer und ich bin nur noch, da gibt es einen Roman eines russischen Schriftstellers, Miasso, ich bin nur noch Fleisch.
Aber da sind wir im Westen, glaube ich, auch ziemlich gut darin, alle möglichen Angstszenarien, also Hollywood vor allen Dingen, ist da ziemlich gut darin, alle
Angstszenarien
abzubilden in jeglichen Entwicklungsstufen und Ebenen. Absolut.
Ja, also das ist völlig richtig. Also den ursprünglichen HAL gibt es schon nicht mal, ja? Das ist der erste Computer, der bei einer Weltraumausflug vor über 20 Jahren die Kontrolle übernimmt.
Ja. Genau, stimmt.
Tut mir sehr leid, wir haben ihn nicht, ja.
Es ist schon interessant, also Hollywood hat tatsächlich ja einige Szenarien vorausgesehen und vorausgefilmt. Also deswegen, du bist ja als Netzwerker jemand auch, würde ich sagen, der den Puls an den Energien der Zeit hat. Und was gerade so kennzeichnend für jetzt diese Zeit ist nach Corona, ist ja der Wandel. Also Veränderung ist überall, das spüren wir im Kleinen, im Großen. Es geht um eine Neuordnung, Neuordnung der Energieverteilung. Alles gerät aus der Balance. Ja, alles wird teurer, es zeichnen sich in der Gesellschaft Unruhen auch ab, weil diese Balance eben aus der Balance gerät. Stimmung heizt sich auf. Jetzt mal deinen Blick als Visionär, weil das ist ja auch etwas, ne, was du dir auf die Fahne schreibst.
Ja.
Den Blick aus der größeren Perspektive, wie nimmst du diesen Wandel wahr und was wäre deine Vision für eine Zukunft 30 Jahre plus?
Haha, sehr schön. Ich beschäftige mich tatsächlich auf einigen Gebieten mit diesem Wandel. Und was am schwierigsten ist, ist tatsächlich einen ethisch-moralischen Kompass zu bewahren. Gerade wenn man aus Fachgebieten kommt wie der Informatik, den Technologien, die ja immer darauf aus sind, irgendwas zu optimieren. Also um das zu dokumentieren, habe ich jetzt zum Beispiel in Bremen ein Institut für Innovation, Nachhaltigkeit und Management gegründet. Wir haben eine ganz nachhaltige Geschichte noch zu bewältigen und das ist, dass wir eigentlich als Spezies viel zu viele Ressourcen verbrauchen.
Ja.
Und deswegen auch uns in schreckliche Gefahr bringen, aber wir verbrauchen einfach zu viele Ressourcen, die wir nicht nachschieben können. Am meisten Sorge macht ist, dass wir tatsächlich dummerweise in eine Deglobalisierung, Deindustrialisierung laufen könnten. Also die zwei Länder, auf die ich mich gerade kapriziere, Deutschland und China, zeichnen sich aus dadurch, dass sie exportabhängige Länder sind, dass sie nicht genügend Essen produzieren und dass sie keine Rohstoffe haben. Auf jeden Fall nicht so viele, wie sie verbrauchen. Und wenn das Geschäftsmodell sich ändert, wenn also zum Beispiel die Handelswege unsicher werden, Gott bewahre,
na, werden sie ja schon.
Ja, das werden sie schon, aber sie könnten noch viel schlechter werden.
Ja.
Und dann folgt eine Deindustrialisierung und dann weiß keiner mehr, was er machen soll. Ich meine, dann verhungern 500 Millionen Chinesen. Und wie viele Millionen Deutsche? Dann ist die Geschichte mit der Energie nur noch ein Nebengeschmack.
Also wie sieht dann die Vision aus?
Nein, meine Vision sieht natürlich so aus, dass zunächst mal an den Sachen zu arbeiten, an denen ich kann. Ja, also du hast ja freundlicherweise schon gesagt, Industrie 4.0-Experte, Deutschland und China ein Thema. Wie schaffen wir das, unternehmensübergreifend zu arbeiten? Und wie schaffen wir das, nicht ganz doof zu sein, sodass wir nur den Plattformen eine Möglichkeit geben, reich zu werden, sondern eben auch Initiative von mittelständischen Entrepreneuren, Unternehmern beibehalten, von Privatleuten, die selber innovativ sind. Ein ganz wichtiger Teil ist auch Landwirtschaft. Und in Landwirtschaft kommt eben auch Industrie 4.0 zugang und Vernetzung. Und wir wollen ganz viel mit KI machen. Und wir wollen darauf aufpassen, dass wir sowohl gesundheitlich wertvoll als auch sehr differenziert arbeiten. Viele Leute haben dazu gute Ideen, also von gezielter Bewässerung, gezieltem Düngemitteleinsatz, also so eine Art personalisierte Landwirtschaft. Und eine der Dinge, die mir dabei auch wichtig sind, ist, dass wir dass es nicht dazu führt, dass wir nur riesige Agrarkonzerne kriegen, die aufgrund ihres Wissens, also wir haben Daten, KI, ja, ihres Wissens das ganze Feld beherrschen, sondern dass wir auch da weiterhin offen sind für Innovationen und dass wir auch dem kleinen Mann oder auch dem mit 1,83 wie mir ermöglichen, noch irgendwelche Anregungen einzubringen.
Du sprichst ja davon, dass sozusagen dieser Wandel sich dadurch auszeichnet, dass wir ja tatsächlich, so wie wir es individuell durch Corona gezwungen waren, dass jeder Einzelne so auf sich selbst zurückgeworfen wurde und auf seine eigenen Ressourcen zurückgeworfen wurde durch den Lockdown. So ein bisschen ist es ja so, als ob im Großen auch die Länder auch so eine Art, als ob da so eine Art Rückbesinnung stattfindet und jedes Land gucken muss, wo sind meine Ressourcen? Ja? Wie kann ich mich autark machen? Wie kann ich mich unabhängig machen? Oder wie sind oder die Abhängigkeiten einfach mal generell überprüft werden, die zwischen den Ländern herrschen. Kann das nicht auch eine Chance sein?
Ja, also ich will darauf hinaus, dass tatsächlich einige von den Dingen, die wir tun, natürlich angesichts von Gaia, unserer Mutter Erde, total unvernünftig sind. Ja? Also ich trinke zum Beispiel San Pellegrino, ich habe eine ganze Kiste da, aber ich weiß, dass mein San Pellegrino mindestens 1000 Kilometer von jenseits der Alpen irgendwie hier nach Bremen geschleppt werden musste, was ja blöde ist, ja? Mhm. Weil im 200 Kilometer Umfang gibt es völlig vernünftige und vielleicht sogar höher und besser bewertete Mineralquellen für Wasser. Mhm. Ja. Also vielleicht kriegen wir da ein bisschen was raus von dieser ungeheuren Nebeneffekten der Hyperoptimierung der Globalisierung. Das wäre gut für unser Thema Kreislaufwirtschaft. Mhm. Soweit gehe ich einig mit dir. Für alles andere brauchen wir eine viel tiefgreifendere Umwälzung. Also dir muss doch klar sein, dass wir nicht genügend Essen haben in Deutschland. Wir können uns Essen nur erlauben, weil wir eine Exportnation sind, die genügend Geld hat, dieses Essen zu beschaffen.
Tatsächlich ist mir das gar nicht so klar, muss ich jetzt mal ganz naiv sagen. Ich denke, das wissen viele gar nicht so genau.
Ja, also zum Beispiel das einzige Land, das in Europa essensautark ist, ist Frankreich.
Ah, interessant, ja. Was machen die Franzosen besser?
Die haben eine große Landwirtschaft. Oh, eine vielfältige. Mhm. Wir hatten noch nie genügend zu essen. Und wir haben das immer gekauft. Die Chinesen haben auf keinen Fall genügend zu essen. Also die sind mit 80% ihres Verbrauchs angewiesen auf Einfuhren. Mhm.
Wie könnte uns denn jetzt eben unsere Technisierung und Digitalisierung und KI dabei helfen?
Ja, also in den vorherigen Podcasts dieser Reihe sind schon ein paar Bereiche angesprochen worden, wo wir den menschlichen Zustand verbessern können, das ganze Gesundheitswesen und so weiter. Also wir können hier zum Beispiel Landwirtschaft, Städte, Industrien verbessern und mit KI auch sehr viel schneller reagieren. Das ist ja eine der Ideen von Industrie 4.0, dass wir Rüstzeiten schneller machen können und dass wir auch kleine Losgrößen einigermaßen kostengünstig fertigen können für alle. Was notwendig ist, ist, dass wir, um da Schwung reinzubringen, um die Dynamik der Gesellschaft zu entfesseln, eben auch den Zugang für jedermann irgendwie öffnen müssen, sowohl finanziell als auch vielleicht über natürliche Sprachen. Und wir müssen uns als Fachleute bemühen, immer zu erklären, was diese KI jetzt genau macht. Also diese schwarze Box, die wir da immer ansprechen, die müssen wir erklären und erzählen, warum jetzt irgendwas irgendwie funktioniert. Also dieses Wort Algorithmus jagt einem ja schön den Schauer über den Rücken. Ja? Was hat der für Fehlerkorrektur drin, wenn der Algorithmus mal irgendwas bestimmt? Kann man den korrigieren oder... Du hast von Filmen geredet, weißt du, da gibt es doch diese Geschichte mit den vorhersagbaren Verbrechen und in irgendeinem dieser Filme wird man dann eben auch verurteilt, weil nicht weil man es begangen hat, sondern weil man es voraussichtlich tun wird. Ja,
ja, Tom Cruise, glaube ich, war das. Ja, ja,
ja. Ja, ja.
Genialer und, Film.
Hm. Und wir wissen auch seit Neuestem, dass zum Beispiel es so ein Bias gibt, also eine Voreingenommenheit, wenn, wie ich dir erzählt habe, auf meiner zweiten Ebene Machine Learning, die Maschine lernen, dann lernen die auch die Fehler mit. Ja? Hm. Also ja, zum Beispiel in der Einstellung von Leuten, wo wir früher einen Vorurteil hatten gegenüber Menschen mit weißer Hautfarbe, mit Männern. Wenn also die Maschine aufgrund von vorherigen Entscheidungen lernt, dann kriegst du in der künstlichen Intelligenz genauso eine Voreingenommenheit abgeliefert und dann wählt die künstliche Intelligenz Männer, Leute mit weißer Hautfarbe und deutschen Nachnamen aus.
Das ist, finde ich, ein super spannendes Thema, weil das sehe ich nämlich auch als ganz großen Knackpunkt. Und vielleicht wird das ja erst relevant in dieser vierten Stufe der KI, was du angesprochen hast, der Selbstwahrnehmung der Computer, wenn die sozusagen ein eigenes Bewusstsein entwickeln.
Ah, wünsche es dir nicht zu sehr.
Nee, ich wünsche es mir nicht, absolut nicht. Aber da würde meine Frage auch hindeuten. Etwas vom Menschen Geschaffenes kann doch immer nur so weit bewusstseinstechnisch kommen oder denken oder gehen, wie das Bewusstsein, das es geschaffen hat. Das heißt, der Mensch selbst.
Es gibt eine bezifferbare Zahl von Fachleuten, denen andere widersprechen und Dritte kämpfen gegen die an. Ich kann die sogar Namen nennen. Aber es gibt Fachleute, die sagen, es gibt diesen Wendepunkt, wo die künstliche Intelligenz sich selbst entwickeln wird. An diesem Wendepunkt wissen wir tatsächlich nicht, was passiert. Aber was wir wissen, ist, dass wir dann eben keinen Einfluss mehr haben. Und eine meiner, ich habe gerade etwas veröffentlicht zu künstlicher Intelligenz an der Uni und im Jahresbuch der Baltischen Akademie der Wissenschaften. Und ich habe deutlich gesagt, die Leute, die denken, sie könnten sich künstliche Intelligenz untertan machen und dann mit Hilfe einer selbstständigen, höherwertigen künstlichen Intelligenz die Welt beherrschen, die sollten nochmal scharf nachdenken, ob das geht. Und ich denke, wenn wir irgendwas haben, was unempfindlich gegen unser Stecker rausziehen ist, was unempfindlich gegen unsere Fortpflanzung ist, also oder Reproduktion, und was nicht mehr steuerbar ist, was sich selber dramatisch verbreiten kann, das ist vielleicht auch nicht mehr zu beherrschen.
Ja, also was sind Ihre Grenzen? Wie kann sie uns wirklich helfen? Wer profitiert tatsächlich davon? Das sind ja alles ganz wichtige Fragen, ne? Was ist das eigentliche Ziel von KI? Was ist überhaupt das Ziel dieser Entwicklung? Also eigentlich doch dem Menschen das Leben leichter zu machen, würde ich jetzt mal ganz banal antworten wollen.
Das ist die sanfte Variante, Gabi. Wir behandeln in dieser Reihe dauernd die sanfte Variante. Also meine sanfte ist natürlich auch da. Also Industrie 4.0 in einer neuen Iteration, vielleicht mit Elementen von Biotechnologien. Die ganze Zusammenleben der Menschen in Smart Cities und international eine Vernetzung, die eine viel größere Kreislaufwirtschaft ermöglicht. Das sind Themen, an denen ich mit Gusto arbeite, weil sie alle gute Themen sind. Ja, jetzt kommen wir mal zu ein paar schlechten. Was wir nicht behandelt haben, ist zum Beispiel der Einsatz der künstlichen Intelligenz in den Finanzmärkten. Du kannst dir doch vorstellen, dass es für Leute, die Milliarden in Handelsräumen behandeln, und ich rede sowohl von Geld als auch Aktien, als auch Wertpapieren, als auch Besitz, als auch Rohstoffen, dass es für solche Leute ungeheuer mächtig ist, schneller entscheiden zu können als andere.
Mhm, natürlich.
Und da denken alle nur noch KI. Mhm. Also all die Leute, die bisher in dieser Reihe einschließlich mir gesprochen haben, war natürlich von diesem Gutmenschentum getrieben. Mhm. Aber die richtigen Gelder kommen in den zwei Gebieten, die ich jetzt ansprechen werde. Also der erste ist dieser ganze große Bereich Transaktionen. Traditionell war es so, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber einen Gutteil meines Lebens habe ich mit Netzwerken verbracht. Ich meine mit konkreten Telekommunikationsnetzwerken. Selbst die großen Informationsbroker verkaufen Ebenen des Mitteilens. Du kannst also für ganz viel Geld kannst du Millisekunden schneller als die Konkurrenz erfahren, wie sich die Aktienmärkte bewegen. Also wenn du jetzt einen Vertrag bei Bloomberg machst, das ist so ein typischer Agent mit Aktieninformationen, dann bitte verlass dich drauf, dass keine Bank in deiner sowieso lahmarschig ist, deine Verbindung, dass keine Bank in Berlin eine gute hat, aber Goldman Sachs hat eine, die ist unschlagbar schnell.
Also das zeigt, ein tolles Beispiel, was du da gerade gegeben hast. Vielen, vielen Dank dafür. Aber das heißt, es liegt dann doch ja immer im Bewusstsein derjenigen, die das benutzen. Also wenn dein Ziel ist, noch reicher zu werden, noch mehr Geld zu haben, also wenn du sozusagen das Gefühl hast, du bist nicht genug, dann benutzt du diese Technologie, um noch reicher zu werden. Also es ist wie ein, wirkt praktisch wie ein Verstärker, wie Geld ja letztlich auch.
Ja, also du weißt ja, dass die, dass man da diesen amerikanischen Ausdruck des Elefanten im Raum benutzt. Mhm. Ja, also es reden alle von irgendwas, aber keiner erwähnt, dass ein Elefant im Raum ist.
Ja, genau. Des Kaisers neue Kleider haben wir hier. Ja.
Die Transaktionsindustrie war der kleine Elefant. Das war so eine Art afrikanischer Zwergelefant. Jetzt gehen wir mal zu dem mittleren Größe, dem indischen Elefanten. Der indische Elefant ist, dass wir durch KI eine unausbleibliche Optimierung kriegen. Mhm. Also, weißt du, wir sind ja alle von dieser Optimierungsgeschichte getrieben. Also,
völlig klar.
Wenn ich jetzt irgendjemand in meinem erzwungenen Exil in Bremen andienen will, dass ich für sie arbeite, muss ich irgendwas anbieten, was irgendwas optimiert. Ja?
Mhm. Ja, Selbstoptimierung ist ja das Wort der Zeit. Ja, genau.
So, und jetzt komme ich noch zu einem großen Elefanten, den wir nicht angesprochen haben, der aber das ist der afrikanische Elefant dann, das ist der militärisch-technische Komplex.
Ja.
Also,
wir können uns jetzt alle noch besser umbringen.
Ja, also die Wirklichkeit ist, der richtig brutale Innovationstreiber in der künstlichen Intelligenz ist der militärisch-technische Komplex. Und wir reden nicht davon.
Aber das ist so, ne? Das siehst du ganz klar so, ja.
Ja, also ich habe dir erzählt, viele von den Sachen, die in der Informatik passiert sind, habe ich mit erfunden. Wir haben uns vor 40 Jahren beschäftigt, wie Munition auslösen kann, wenn eine gewisse Umgebung hergestellt wird. Ja? Also so eine Art Automatisierung der Explosionen. Ja? Sodass die Munition das erkennt, wir nicht. Die Wirklichkeit ist, wir haben kein vernünftiges Umgehen mit Technologien, die so sicher uns umbringen können, dass wir es uns im Einzelfall gar nicht denken wollen.
Ja.
Also es gibt ganz viele Leute, die sich gerade jetzt bei der Firma Boston Dynamics auf YouTube die dollen Videos angucken. Ich will eigentlich nicht, dass die Selbstschussanlagen der DDR nur ein Dreck waren gegen das, was wir heute tun könnten. Ja.
Ja.
Und da müssen wir eine gesellschaftliche, ethische, engagierte Debatte anstoßen, denn das ist etwas, wovor wir viel mehr Angst haben müssten, als davor, dass wir Ebene 4 der künstlichen Intelligenz erreichen und ein sicher nicht menschlich aussehendes Wesen uns unterjocht, uns als Arbeitssklaven oder einsetzt oder uns irgendwie verbraucht.
Ja, danke. Das finde ich wirklich mega spannend, dass du das auch so deutlich ansprichst. Wirklich, wirklich sehr spannend. Weil das heißt ja tatsächlich, es ist ja immer, ich meine, Albert Einstein, ne, wir wissen es, oder damals Atombombe, ne?
Natürlich.
Es ist der gleiche Konflikt letztlich, ne? Es ist immer derselbe Konflikt. Und du hast das auch, Gott sei Dank, ich bin ja so froh, dass du auch da den Wert darauf legst, das auch zu benennen, dass es absolut ich glaube auch weniger um eine moralische als um eine ethische Frage geht, die wir ja, glaube ich, dann auch ins Berufsschulwesen mit einbinden müssen oder überhaupt schon in die schulische Bildung mit einfließen lassen müssen. Du hast so einen schönen Satz geprägt, den möchte ich hier noch loswerden, weil den finde ich richtungsweisend. Du hast diesen Satz gesagt, indem wir anderen helfen, vergrößern wir unseren Einfluss.
Ja.
Was steckt denn dahinter? Ich glaube, das geht nämlich in diese Richtung.
Ah, das ist natürlich eine Grundhaltung. Den größten Einfluss hast du, indem du anderen hilfst. Immer.
Aber unsere Gesellschaft ist doch genau andersrum aufgebaut. Wir denken doch, indem ich dem anderen nicht helfe.
Aber die klugen Leute nicht.
Werde ich größer, besser und reicher, weißt du?
Die klugen Leute nicht. Also unsere Politiker haben das schon ganz schön absorbiert. Jemand, der für sich selber etwas in Anspruch nimmt, kommt nicht sehr weit. Er braucht andere. Und andere kann er nur dadurch einbeziehen und beflügeln, indem er ihnen hilft.
Ja.
Und dann wird der Einfluss viel größer. Also ich versuche das in meinem Leben auch zu betreiben. Und Leuten hauptsächlich zu helfen und nicht, und ich lächle auch und versuche auch so wenig neidisch wie möglich zu sein, weil ich weiß, dass sowieso nichts bringt. Und
ja.
Das gibt bis heute Bewegungen, wo wir versuchen, unsere Gesellschaft besser zu machen. Und dafür gibt es auch einen breiten Konsens. Also 4 von 5 nicht, aber es gibt 1 von 5, mit dem man da drüber reden kann. Und das ist viel. Ja? Das hieße umgewälzt 17 Millionen ja, in Deutschland.
Ja.
Und was wir eben machen müssen, ist, wir müssen zu dem Thema Kreislaufwirtschaft reden. Da sind wir alle dran. Wir müssen zu dem Thema künstliche Intelligenz reden. Da sind wir nur zögerlich dran. Also die Leute versuchen gerade eine Ethik der künstlichen Intelligenz, das ist schon ziemlich weit, aber die sehen, die wissen nicht, wie sie mit den Elefanten umgehen sollen. Deswegen behandeln sie nicht. Ja? Also meine eigene Nationalakademie hat jetzt gerade einen größeren Bericht vorgestellt, wie sich Nachhaltigkeit mit KI verbinden lässt. Und meine 3 Elefanten kamen auch nicht vor. Aber der Bericht ist richtig toll und dick, ja. Und hat Aktionsfelder und das wird sicher Eingang finden in irgendwelche Gelder, die das Wirtschaftsministerium oder das Wissenschaftsministerium zur Verfügung stellen.
Hast du das Gefühl, dass Führungskräfte, die du ja berätst, Politiker ebenfalls, dass die da auf dem richtigen Weg sind? Hast du das Gefühl, dass wir da eigentlich ganz gut aufgestellt sind mit den Menschen, die da gerade in der Spitze unterwegs sind?
Also das eine, was ich sagen kann, ist, ich war selber zu einem sehr frühen Zeitpunkt in meinem Leben in der damaligen Bonner Ministerialbürokratie und die Ministerialbürokratien hatten immer schon ganz ausgezeichnete Leute. Das gilt für Deutschland und wie ich festgestellt habe, auch für China. Also die Leute, die in der Ministerialbürokratie des Staatsrates arbeiten, sind außergewöhnlich informierte und wunderbare Fachleute. Das Problem entsteht, wenn diese Einsichten umgekippt werden in mehrheitsfähige Meinungen.
Ja.
Also ich bin sicher, wir haben es mit klugen Leuten zu tun. Ich bin nicht sicher, dass die immer richtig unterscheiden können zwischen dem Wichtigen und dem Dringenden. Und die Entscheidung ist dann für das Dringende.
Also was wäre aus deiner Sicht vielleicht als Schlusswort auch das Dringende?
Also nichts, was wir heute besprochen haben, ist einfach. Das wollen wir erstmal nicht behaupten. Es ist alles komplex. Trotzdem, wenn wir uns damit auseinandersetzen, wie wir als Menschheit mit der künstlichen Intelligenz umgehen, dann müssen wir natürlich fortsetzen, alle Arbeiten, wo wir künstliche Intelligenz einsetzen, um den menschlichen Zustand zu verbessern. Sei es Gesundheit, sei es Wohlbefinden, sei es miteinander umgehen, alles Mögliche. Sei es die Kreislaufwirtschaft, sei es Industrie, Verbesserung von allen Dingen, die wir generell einfach als gut ansehen. Was wir als strittige Themen behalten, ist, wie gehen wir mit Transaktionsgewinnen um, die eben von einer Minderheit gepachtet werden und nicht geteilt werden? Wie gehen wir damit um, dass wir unerbittlich KI einsetzen zur Effizienzsteigerung? Das ist unser zweiter wichtiger Punkt. Das ist sehr schwierig, weil das ist eigentlich in unserer menschlichen Natur, dass wir Sachen verbessern wollen. Und ganz sicher dürfen wir nicht vergessen, dass wir eine ganz engagierte Debatte darüber führen müssen, wie wir KI im militärisch-technischen Komplex einsetzen. Ich würde dafür plädieren, dass wir ähnlich wie beim Atomwaffensperrvertrag darüber agieren, dass wir Regeln aufstellen. Und ich befürchte, der Druck ist bereits so groß und die Proliferation ist bereits so groß, dass das eine gesamtmenschliche Anstrengung ist. Und wir werden, Gott bewahre, vielleicht ein oder zwei Katastrophen sehen müssen, die uns ähnlich wie Hiroshima und Nagasaki sagen, hoppla, das geht jetzt aber ganz schief.
Ja, es scheint ja tatsächlich manchmal so, als ob Menschen tatsächlich erst durch ganz schlimme Erfahrungen lernen und sich weiterentwickeln, durch viel Schmerz. Manchmal scheint es so zu sein. Aber ich danke dir wirklich, wirklich sehr. Das fand ich ein ganz tolles, lehrreiches Gespräch. Ich habe unheimlich viel gelernt. Und ja, deine spannende Art, das alles darzubieten. Also vor allen Dingen auch Vor- und Nachteile und vielleicht auch letztendlich das so offen zu lassen. Ja, und zu sagen, hey, wir alle müssen da gemeinsam eine Antwort finden, weil es gibt erstmal keine Antwort darauf. Es gibt erstmal nur unheimlich viele Fragen. Ja. Aber die müssen wir uns alle angucken. Ganz herzlichen Dank, Peter, für das Gespräch.
Ja, gerne. Ja, bis zum nächsten Mal.
Sie hörten den Podcast Humane KI, eine Produktion der Camphausen Media und dem IPKG Ottersberg. Weitere Informationen unter humane-ki.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.